Danke für die liebe Begrüßung. Das ist immer sehr schön, wenn man in dieser Jahreszeit dann so über die Felder dann hier nach Bennigsen kommt. Ich habe in dieser Woche erlebt, dass die Lösung oft ganz nah ist. Und zwar musste ich an einem Vormittag los zu einem Termin und, wie das so ist, der Klassiker, man findet den Schlüssel für die Haustür und fürs Auto. Und dann habe ich also im ganzen Haus gesucht, alle Taschen und wo man den sonst hätte liegen lassen können, und ich fand ihn nicht. Dann ist die nächste Idee, wo könnte denn noch sein, und vielleicht kennt ihr das auch. Dann habe ich meine Frau angerufen, hast du ihn vielleicht zufällig mit eingesteckt, weil der in einem Bund liegt? Nein, das war es auch nicht. Und dann bin ich nach draußen gegangen und dann sehe ich und wollte zum Nachbar gehen und komme zurück und sehe, er steckt von außen in der Tür. Der Klassiker. Manchmal ist die Lösung so einfach, der Schlüssel steckt schon längst in der Tür. Und das ist ja auch Gottesdienst, dass wir in unserem Alltag mit all den verschiedenen Herausforderungen dann erkennen, der Schlüssel zur Lösung im Leben mit Gott in der Nachfolge steckt ja schon längst. Du musst nicht überall rumsuchen, du musst nicht verzweifeln, du musst nicht andere jetzt auch noch mit in den Trab bringen. Der Schlüssel für unsere Lebensherausforderung steckt das gute Evangelium. Und ein Stück dieses gutes Evangelium lesen wir im Markus-Evangelium, Kapitel 4. Und dann möchte ich Sie einfach mal einladen, mal, weil es eine eher doch auch uns vertraute Geschichte ist, das ist auch gut, so. Ich lese immer Vers für Vers und möchte Sie einfach bitten, dass, wenn Sie irgendetwas berührt, Sie bei diesem Vers aufstehen, und wenn der Vers zu Ende ist, dürfen Sie sich wieder setzen oder auch stehen bleiben. Die Bennigser stehen ja auch gerne, weiß ich, im Gottesdienst. Ja, es ist die Geschichte von der Stillung des Sturms. Also, wenn Sie irgendwas berührt jetzt an diesem Text, an einem Vers, stehen Sie doch ruhig auf. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, also Jesus, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen, und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumm. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie fürchteten sich aber sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Amen. Liebe Gemeinde, die Wellen, und dann schlagen sie über mir zusammen. Das kann ganz schnell passieren. Da ist das Girokonto hoffnungslos überzogen und die nächste Rate kann nicht gezahlt werden. Da runzelt der Arzt die Stirn und sagt: Ich weiß nicht, ich muss mir das nochmal genauer anschauen. Mehr kann ich Ihnen jetzt aber auch nicht sagen. Da misslingt das berufliche Projekt und das Ansehen bricht ein. Vielleicht droht sogar der Verlust des Arbeitsplatzes. Und dann die Schmerzen nachts, wenn man dann still liegt und sie zunehmen. Und die Angst vor der Angst. Und niemand weiß eine Lösung. Und die Kinder, sie gehen einen Weg und man kann das alles nicht mehr nachvollziehen, was sie da so machen. Und es bleibt einem buchstäblich die Luft weg. Und da mag vielleicht auch Trauer sein, allein sein, dass sie nicht mehr da ist und dass er nie wieder kommen wird. Und dann schlagen die Wellen der Trauer über einen zusammen. Wellen. Wellen, die das Leben, die Stürme des Lebens hervorbringen. Und genau davon berichtet eben auch unsere Geschichte. Und Adolf Pohl übersetzt in seinem Kommentar es so: Die Wellen werfen sich ins Boot. Manchmal ist das wirklich so, dass die Nöte und Probleme sich dann wirklich in mein Leben hineinwerfen, mit der ganzen Wucht mein ganzes Leben ins Wackeln bringen. Wellen schlagen über Menschen zusammen. Und es heißt dann in der Übersetzung, es kam ein großer Wirbelsturm. Ja, dann wird auf einmal alles durch diese Wellen, durch die Nöte und Probleme in unserem Leben zusammen durcheinander gewirbelt, alles. Nun sagen manche Ausleger zu dieser Geschichte, naja, das ist eine Geschichte, die taucht, stimmt tatsächlich in allen Religionen überall auf. Eine Wanderlegende nennt man das. Ich finde das aber gerade toll, dass diese Geschichte von Jesus im Evangelium steht, denn das wäre ja nun sehr schade, nur weil andere ähnliche Geschichten haben, dass sie dann im Evangelium verschwiegen werden würde. Nein, für Jesus ist es offensichtlich ganz zentral, mit dieser Geschichte auch deutlich zu machen, es gibt tatsächlich Ereignisse in unserem Leben, Stürme, und dann kommt es darauf an, in diesen Stürmen, in diesen Wellen, die wie eine Wucht über uns hineinfallen können, das Evangelium zu erkennen. Und darum geht es hier. Die gute Nachricht für Menschen in Not. Wie sieht Evangelium aus, wenn man nicht mehr weiter weiß, sich nicht mehr schützen kann? Diese Geschichte spielt sich ja im Meer ab, und schon die alte Kirche, für sie war mehr als nur eben das galiläische Meer, Wasser, sondern Meer stand für die Bedrohungen des Lebens überhaupt, ein Bild des Abgrunds, Haltlosigkeit, Bodenlosigkeit, hin und her geworfen werden. Und dann fühlen wir uns auf einmal auch in diesem Boot, wenn wir merken, wir stehen nicht mehr sicher. Alles wackelt. Was ist nun Evangelium für Menschen, wo nichts mehr sicher ist, wo alles wackelt? Das ist die gute Nachricht. Liebe Gemeinde, es gibt einen sicheren Ort. Jawohl. Es gibt einen sicheren Ort in meinem Leben, es gibt einen sicheren Ort in deinem Leben, im Leben eines jeden Menschen, es gibt einen sicheren Ort in jeder Krise und auch in dem Wellental, in dem du dich gerade befindest, gibt es einen sicheren Ort. Das ist die gute Nachricht. Jesus im Boot. Am Ende oder am Anfang oder mittendrin, dann klingt es dann so einfach, er ist der sichere Ort. Was hat man nicht alles in diesen schlafenden Jesus im Boot in den Sturm schon hineingelegt? Der übermüdete Jesus. Und in der Tat, das kennen wir ja auch, wenn man übermüdet ist, dann kann man, wenn es dann einfach nicht mehr geht und man wirklich nicht mehr kann, dann kann man irgendwo sich hinsetzen, sogar im Stehen sagen, Leute, kann man dann schlafen, mitten in der größten Katastrophe. Und warum nicht auch der Sohn des Menschen? Nur ich habe mich schon als Kind immer gefragt, das waren so die ersten Glaubenszweifel, das klappt doch nicht, schlafen und man wird nass. Spätestens dann wird man wach. Das war also für den kleinen Sonntagsschüler Michael so eine der ersten Glaubensfragen. Das geht nicht. Eine andere Variante bei dieser Geschichte ist die Überlegung, dass Jesus uns zu mehr Gottesvertrauen erziehen will. Also er steuert bewusst in eine Krise rein und dann so der Glaubenstest für die ganz Harten. Survival-Training, Überlebenstraining mal so ein bisschen herausholen, was in uns noch möglich ist. Aber das geht auch nicht auf. Jesus hat nie mit dem Leben von Menschen gespielt und schon gar nicht ein Testprogramm entwickelt für Menschen, damit sie noch besser glauben. Das kennt das Neue Testament nicht. Nein, diese Perikope will zeigen, es gibt wirklich ein Evangelium in ausweglosen Situationen. Er ist da mittendrin in den Stürmen und auch wenn nichts von ihm zu spüren ist, zu sehen ist, zu erfahren ist, aber er ist da. Er ist der sichere Ort. Liebe Gemeinde, hier entdecke ich dann auch eine ganz große Herausforderung, wenn es ganz dicke kommt, nämlich die Herausforderung, wenn die Wellen über mir zusammenschlagen, dann sind nämlich auf einmal die Probleme und ich eins. Die Wellen und ich sind eins. Und das ist ja eine Beobachtung so nebenbei am Text. Habt ihr vielleicht auch gelesen. Es wird ja da von mehreren Booten berichtet, die losfuhren. Aber von keinem Boot wird berichtet, das untergegangen ist. Von keinem anderen Boot wird erzählt, dass die Besatzung dachte, wir gehen unter und rüberschrie, Hilfe! Aus keinem anderen Boot wird berichtet, dass wir nicht mehr weiter wussten. Offensichtlich handelt es sich bei allem Wind um eine, um es mal so zu sagen, für Seeleute dann doch zu beherrschende Überfahrt. Von Panik wird nur in einem Boot berichtet. Offensichtlich macht Panik Wellen dann oft größer, als sie überhaupt sind. Panik entsteht immer dann, wenn der Mensch und die Bedrohung eins werden, wenn ich mich mit der Not identifiziere, wenn da kein Abstand mehr da ist. Und vielleicht haben ja das genau die im Boot, die anderen in den anderen Booten getan. Die haben das mit Abstand betrachtet. Sie wussten, da drüben ist er. Es gibt einen sicheren Ort. Da drüben im anderen Boot ist er. Jesus ist da, er ist mitten unter uns im Sturm. Keinen Grund zur Panik. Die innere Kammer in mir. Da ist er. Was für ein Evangelium. Ich muss zunächst gar nichts tun. Er ist da. Ich muss nicht mal beten. Er ist da. Es gibt einen sicheren Ort in jedem Menschen, jenseits der Wellen in mir, jenseits der aufsteigenden Angst, jenseits all dessen gibt es etwas absolut Gewisses, einen Raum in mir, der von niemandem und nichts eingenommen werden kann. Das sagen wir so. Jeder ist ein Ebenbild Gottes. Jeder ist ein unzerstörbares Ebenbild Gottes. Übrigens, selbst Kain, der erste Mörder der Geschichte, wie es im ersten Mosebuch heißt, er selbst blieb, da legt die Schrift ausdrücklich Wert drauf, er blieb auch weiterhin ein Ebenbild Gottes. In jedem Menschen. Kein Leid, keine Stimmung, kein Bedrängnis, keine Schuld kann uns diesen Ort nehmen. Und darum ist ja auch Gemeinde, ist Seelsorge, ist Gottesdienst, ist Predigt, ist Acht haben aufeinander, immer mit diesem Ziel verbunden, dahin zu führen und zu sagen, du, es gibt einen sicheren Ort in dir, du bist ein Ebenbild Gottes. Und Jesus ist gekommen, damit dieser innere, sichere Ort in uns, weil wir Ebenbilder Gottes sind, ein Gesicht bekommt, sein Gesicht, er ist es. Er ist da. In meiner Beratungspraxis begleite ich auch Führungskräfte, Manager und die haben oft allen Grund zur Panik und da ist oft auch viel Grund für Angst. Und dann ist, gerade wenn so eine aktuelle Panik entsteht, ist das oft eine erste Übung miteinander, einen Rhythmus des Atmens zu finden. Und dann lade ich ein, je nach Glauben, und wenn das dann jemand ist, der an Christus glaubt, zu sagen, und nun leg doch einfach auf deinen Atem den Namen Jesu. Und beim Einatmen Jesus und beim Ausatmen Christus und beim Innehalten erbarm dich meiner. Jesus Christus, erbarm dich meiner. Und dann bin ich auf einmal durch den Atem mit dieser inneren Kammer verbunden. Und dann bin ich durch den Namen Jesu mit ihm, der in mir ist, der in uns lebt, der in uns hineingekommen ist, auf einmal mit ihm verbunden. Er ist da mittendrin im Boot meines Lebens. Was heißt das nun für deine Stürme im Leben? Was heißt das nun für die Wellen, die gerade so dich hin und her schmeißen? Das Erste ist, es kommt darauf an, den sicheren Ort in mir tatsächlich zu suchen, aufzusuchen. Das heißt, wir sind herausgefordert, die Verantwortung für diesen sicheren Ort in unserem Leben zu übernehmen und ihn zu entdecken, der Ort, der schon längst da ist. Und Antworten auf den sicheren Ort in meinem Leben zu finden. Mir erzählte jemand, der eine größere Jugendeinrichtung leitete in Niedersachsen, wie eines Tages zu ihm ein 12-jähriger Junge kommt, 12 Jahre alt, und sagt, ich möchte hier bleiben, ich gehe nicht mehr nach Hause zurück. Und dann erzählte er, wie in seiner Familie mit ihm umgegangen wurde, Alkoholschläge, Verwahrlosung. Und irgendwann merkte dieser 12-Jährige, wenn ich jetzt nicht gehe, versinke ich hier. Und macht sich auf und geht in diese Jugendeinrichtung und sagt, ich möchte jetzt hier wohnen, ich gehe nicht mehr zurück. Selbst ein Kind mit 12 Jahren merkt auf einmal, in mir ist ein sicherer Ort und ich muss jetzt gehen, damit ich nicht vernichtet werde. Das bedeutet Nein sagen zur Katastrophe. Das bedeutet Nein sagen auch zur Schläge, zur Vernachlässigung. Ja sagen zum sicheren Ort in ihm, das ist sogar bei einem Kind möglich. Den sicheren Ort in mir aufsuchen. Jesus in mir aufsuchen. Und Verantwortung für die Ressourcen übernehmen, die in mir sind. Und das können wir ja bei dieser Geschichte genau verfolgen. Die Jünger entdecken ihn. Irgendwann schaut einer zum ersten Mal nicht auf die Wellen und sieht ihn. Größer kann ja eigentlich der Kontrast nicht mehr sein. Also hier die Wellen, dort das Kissen. Hier die Panik, dort die Ruhe. Herr, hilf uns, schreien sie. Verantwortung für diese Seeleute bedeutet dann auch, sie schöpfen die gegebenen Möglichkeiten, die sie nun einmal haben, aus. Jesus hat sich eben nicht zurückgezogen. Es gibt kein Wellental, aus dem er sich zurückzieht. Ich möchte uns hier auf ein Missverständnis aufmerksam machen. Ein Missverständnis, das immer wieder entsteht, wenn die Not am größten wird. Dann neigen wir nämlich sehr schnell dazu, die Verantwortung abzudelegieren. Wir warten, bis irgendetwas passiert. Wir warten, bis irgendjemand kommt. Wir erheben Schuldvorwürfe. Die Eltern sind schuld, die Kinder sind schuld, der Partner ist schuld, der Chef ist schuld, die Mitarbeiter sind schuld, die Gemeinde ist schuld, die Regierung ist schuld, alle sind schuld. Und natürlich gibt es viele Ursachen für die Probleme, in die ich gerade hineingekommen bin. Und vermutlich sind auch mehrere schuld daran, an der Situation meines Lebens, klar. Aber die Verantwortung für mein Leben behalte ich auch weiterhin. Und Jesus lässt sich auch nicht verantwortlich machen für die Wellen meines Lebens. Und als die Jünger ihn wecken und ihm sagen, ja Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen, sagt er nicht, oh, das tut mir aber furchtbar leid, ich bitte sehr um Entschuldigung, dass ich diesen Sturm habe nicht verhindert, oh, ist mir sehr, sehr unangenehm. Er sagt, warum seid ihr so verzagt? Das heißt, er grenzt sich ab. Er lässt nicht zu, dass sie die Verantwortung auf ihn übertragen, ihn abladen. Ja, so weit kommt das noch. Am Ende ist Gott noch schuld für die Panik bei euch. Stattdessen sagt er, seid nicht verzagt. Das ist eine Einladung zur Kooperation, zum Miteinander. Und darum sind gute Berater und gute Seelsorger auch immer Menschen, die dem Rat suchen, den nie die Verantwortung für sein Leben abnehmen.
Sie vermitteln auch nicht billigen Trost und Bemitleiden, wie schlimm alles ist. Vielmehr helfen sie jetzt dem, der in Not ist, die Hilfe, die da ist, in Anspruch zu nehmen. Die Verantwortung zu übernehmen für die Hilfe, die da ist, dann auch in Anspruch zu nehmen. Und sie helfen bewusst zu machen, gerade dann, wenn wir dazu neigen, die Verantwortung nun abzudelegieren, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, zu sagen, ey, du bleibst weiterhin verantwortlich. Es geht darum, dass du dir helfen lässt, aber du musst die Verantwortung dafür übernehmen, auch durch Jesus. Und dazu sind wir eingeladen, dass wir die Verantwortung für das eigene Leben, auch für das eigene geistliche Leben, nicht abdelegieren, sondern immer wieder übernehmen, akzeptieren. Und die Hilfe, die es tatsächlich gibt, auch in Anspruch nehmen. Verantwortung übernehmen, das heißt sich helfen lassen. Und wenn wir Evangeliengeschichten lesen, entdecken wir immer wieder, dass Jesus fragt einen Hilfebedürftigen, was willst du eigentlich? Was willst du denn, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich dir tun soll? Das fragt der Schwerkranke, Blinde, Langzeitbehinderte. Also die Verantwortung für mein Leben werde ich nie los, nie. Aber Jesus hilft mir, sie zu tragen. Und es beginnt damit, dass ich mich aufmache, ihn zu bitten, Herr, hilf mir. Hilf mir. Wie dieser 12-jährige Junge, der sich auf den Weg macht und sagt, ich muss jetzt hier raus, ich muss die Verantwortung übernehmen, ich kann nicht ständig meine Familie verantwortlich machen für meine Situation. Und die zweite Beobachtung an diesem Text, also die zweite Variante des Evangeliums, wenn ich mitten in Wellen bin, ist, es gibt ein Wort. Es gibt ein Wort für dein Leben. Es gibt ein Wort für dich. Es gibt ein Wort für deine Situation. Es gibt ein heilendes Wort in dein Wellental hinein. Es gibt ein heilendes, helfendes Wort für meine Lage. Zu mir soll ein Wort gesprochen werden, das meine Lage inmitten des Sturmes erreicht und auch verändert. In mich hinein wird ein Wort gesprochen, das dann etwas Neues, ganz Neues schafft. In mein Leben wird ein Bild wachgerufen, das mich stark macht, das mich kräftigt. Es ist ein Bild, das in mir schlummert und mir und meiner Situation Frieden bringen will. Gerald Hüther, der bekannte Neurologe, Göttinger Neurologe, schreibt in einem seiner Bücher, wie entscheidend es ist, dass wir durch Bilder geprägt und beeinflusst werden. Und dass unser Gehirn und unsere Gehirnzweige, also diese neurologischen Autobahnen, vor allen Dingen daraufhin auch ausgerichtet sind, dass sie Bilder empfangen und durch Bilder geprägt werden. Und nichts hilft uns ja dann auch wie ein gutes Bild. Bilder helfen in Stresssituationen, dass wir uns ordnen können. Bilder helfen, dass ich Boden unter den Füßen wieder spüre. Bilder helfen, auch Sinneseindrücke zueinander zu führen. Und so kommt es darauf an, ein Wort auch von Jesus zu hören, ein Bild, sein Bildwort, das mich zutiefst erreicht. Und dann spricht Jesus nämlich hier zu seinen Jüngern ein entscheidendes Wort, das entscheidende Wort. Und es ist ein Bild, das er hier beschreibt. Ein Bild, mit dem Jesus eine ganz starke Kraft in Petrus und Matthäus und Judas und wie sie alle heißen, freisetzt. Er sagt, schweig und verstumm. Und das, liebe Gemeinde, ist ein Bild, das ganz tief im gemeinsamen Gedächtnis oder wie man sagt, kollektiven Gedächtnis eines jüdischen Menschen verankert war und ist. Ein Bild, das in der Liturgie der Synagoge immer und immer wieder auch thematisiert wurde. Es ist das Bild aus dem Auszug aus Ägypten, Durchzug durch das Meer, ein Bild des Exodus. nämlich Mose mit dem Volk vor dem Schilfmeer. Und auch hier muss nun das Wasser weichen und gehorchen. Und dann sagt Mose dieses Wort. Und sie gehen durch das Wasser hindurch. Und nun ist interessant, wir können genau das im Psalm 106, Psalm 107, Psalm 93 wieder lesen. Und immer wieder hieß es und heißt es, die dann zum Herrn schrien in ihrer Not und er führte sie aus ihren Ängsten und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden und dass es still geworden war und er sie zum erwünschten Land brachte. Sturm schweigt still. Und Jesus verbindet mit diesem Wort die Jünger in dem Boot mit diesem inneren Bild in ihnen, das sie kannten, mit dieser Gottesgeschichte. Sturm, schweig, still. Und damit sind sie verbunden mit dem großen Tun Gottes. Natürlich gibt es viele naturwissenschaftliche und psychologische Erklärungen für das, was da auf dem See passiert ist. Und das ist auch gut so. Wunder haben immer auch eine ganz natürliche, ganz praktische Seite. Und so wird dieses Wunder auch eine natürliche Seite gehabt haben, denn sonst wäre es ja nicht ein Wunder. Das Eigentliche hier ist aber, dass die Wirkung des heilenden Bildes, das Jesus hier aufgreift, offensichtlich ist. Und heilende Bilder in uns haben einen kräftigen Einfluss danach auf die seelische Stärke, auf Kompetenzen, auf Potenziale, auf Gefühle und haben so auch durch uns einen Einfluss auf unsere Umgebung. Und hier, liebe Gemeinde, glaube ich, gilt es auch auf einen Irrtum aufmerksam zu machen, wenn wir in Stresssituationen, in Panik sind. Das ist der Irrtum, das Missverständnis, die Wirklichkeit, in der ich stecke, das ist die einzige Wirklichkeit überhaupt, die es gibt. Das, was ich vernehme in meinem Leben, das ist die einzige Wahrheit, auf die es ankäme. Also diese objektive Wirklichkeit, die einzelnen Objekte, das und sonst nichts. Mein Problem und sonst nichts. Meine finanzielle Not sonst nichts. Die Schmerzen und sonst nichts. Die Traurigkeit und sonst nichts. Aber es gibt mehrstufige Wirklichkeiten, in denen wir leben. Vielleicht kennen einige von Ihnen den Film Zwei ziemlich gute Freunde. Da wird also ein älterer Mann in einem Rollstuhl, der sich nicht mehr bewegen kann, der braucht dann eben Pfleger, dann in Verbindung gebracht mit einem Afrikaner. Und der engagiert den, der ist gewiss ein bisschen ungewöhnlich. Aber was diesem afrikanischen Pfleger gelingt, ist, dass er diesen Mann im Rollstuhl, diesen total gelähmten, etwa bis zum Hals, dass er ihn mit immer mehr Facetten des Lebens, immer mehr Dimensionen des Lebens, immer mehr Wirklichkeit des Lebens vertraut macht. Es gibt nicht nur dich in deiner Einschränkung, in deiner Behinderung im Rollstuhl. Liebe Gemeinde, es gibt nie nur eine einzige Wirklichkeit in meinem Leben. Wir haben eine Seele, wir haben Gefühle, wir haben Intuition, wir haben Träume, wir haben Geist. Und die Bibel ist voller Beispiele von der Beschreibung mehrerer Wirklichkeiten. Und wenn du vielleicht fragst, augenblicklich vielleicht in der Phase bist, was soll das ständige Bibellesen? In der Regel kenne ich schon die Geschichten. Man braucht nur ein Stichwort hören und dann weiß ich schon, wo steht. Nein, das ständige Bibellesen hat ja auch den Sinn, dass ich mich immer und immer wieder beeinflussen lasse davon, dass es mehrere Wirklichkeiten gibt als die, die ich nur sehe. Schon der große Einstein hat gesagt, alles ist eigentlich Energie und verdichtete Energie. Und von daher bedeutet auch Gemeinde und Gottesdienst und Beratung und Seelsorge und Verkündigung immer wieder darauf aufmerksam zu machen, du, Leben ist vielschichtig. Und darum will Jesus mich zu den inneren Bildern führen, die in mir sind, damit ich dann in den verschiedenen Ebenen des Lebens zurechtkomme. Und so heißt es im Kolosser 1, alles ist durch ihn geschaffen, von ihm geschaffen und zu ihm hin. Alles hat in ihm Bestand. Und dann kann und will mich auch das Wort Gottes offen machen für die tieferen Wirklichkeiten meines Lebens, dass ich hinter den Vorhang schaue. Und das Wort Gottes will mich dann zu den tiefsten Bildern führen, die in mir sind. Und das tiefste Bild, das in mir ist, das ist das Bild Christi. Das ist er, der mich trägt und hält und führt. Es ist Christus, der die Welt trägt und hält und führt. Und darum möchte ich uns einladen, dass wir uns den verschiedenen Wirklichkeiten und Facetten unseres Lebens öffnen. Und dieser innere sichere Ort ist die tiefste und wahrhaftigste Wirklichkeit deines Lebens. Es ist das innere Bild, das der Schöpfer, der gute Vater im Himmel, in dich hineingelegt hat. Und das ist ein Bild, das dir kein Mensch geben kann. Keiner. Es ist ein Bild, das in dir ist. Und das ist für mich dann auch das Schönste, in der Beratung, Seelsorge, dann ein Wort zu geben, das auf einmal jemanden berührt mit diesem inneren Bild. Und das ist für mich auch die tiefste Hilfe, wenn ein Wort überkommt, ein Wort Gottes, das mich dann zutiefst innerlich berührt. Es ging ihnen durchs Herz, heißt es in der Apostelgeschichte. Und so wird dann aus dem inneren sicheren Ort ein äußerer sicherer Ort. Wir werden mutiger, kräftiger, zuversichtlicher, gehen wieder. Was ist dein Wort für das innere Bild? Der Herr ist mein Hirte. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Du bist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, getragen auf Adlersflügeln. Was ist dein Bild, das sie innerlich trägt, dein Bild, das zu Jesus hinführt? Unvergessen für mich in einer Krisensituation, wie ein Freund mir dann die Geschichte vom guten Vater erzählt und mir dann hinterher noch ein Bild schickte von Rembrandt, vielleicht kennen Sie das auch, vom guten Vater, wo der Sohn gewissermaßen an seiner Schuld liegt und der gute Vater legt beide Hände auf ihn, und wenn man genauer guckt, hat Rembrandt die eine Hand eine männliche Hand gemalt und auf der anderen Seite die andere Hand eine weibliche Hand. Das heißt, Gott ist wie Mutter, Gott ist wie Vater zu mich und birgt mich und hält mich und tröstet mich. Dein Bild, das tief in dir ruht, und das Wort Gottes will dich zu diesem Bild führen. Am Ende ist es immer das Angesicht Jesu, das in mir aufleuchten soll. Das ist der sichere Ort. Ich möchte schießen. Die Wellen schlagen über mir zusammen. Jawohl, das gibt's. Und mancher sitzt hier und hat gerade so einen schlechten Lauf. Und es gibt einen sicheren Ort für dich. Und weil du Mensch bist, Ebenbild Gottes, hast du diesen sicheren Ort. Und dieser sichere Ort hat ein Gesicht. Er ist da. Er ist da, ohne dass du dazu etwas tun musst. Er ist mitgekommen auf die Reise deines Lebens. Und darum übernimm die Verantwortung für diesen sicheren Ort in deinem Leben, für diese Ressource, die da ist, für diese Quelle des Lebens. Er ist da, er ist schon da. Lass dir doch endlich helfen. Und er gibt dir ein Wort, sein Wort. Das Wort, das die inneren Kräfte neu zum Sprudeln bringt und das dann diese inneren heilenden Bilder in dir aktiviert. Jesus sagt, ich bin da. Inmitten den Stürmen deines Lebens bin ich da. Und wie war's, fragten sie, als sie mit dem Boot am anderen Ufer des Sees ankamen. Wie war's denn so? War ja ein bisschen Wind und Wellen. Schweigen, tja, Erzähl doch mal. Jungs, wie war's denn? Was gab's denn so? Wie war denn der Sturm? Naja, doch. Antworten sie, doch, es gab Wellen, ziemlich hohe sogar. Na und? Nichts, kein Grund zur Panik. Warum auch? Er war doch da. Ist doch da. Warum sollten wir Angst haben? Wir doch nicht. Was soll das? Und in diesem Moment ging Jesus vorbei, hörte und lächelte und sagte, so sind sie eben. Ich liebe sie einfach. Amen.